wissen Sie das, wie Gott Ihnen nur Gutes, nur Liebe schenken will. Die treuen Sinnen, die niemand Unrecht tun. Mir gefallen diese Choralstrophen so, weil da so viel drin steckt. Gott hat lauter Friedensgedanken mit Ihnen. Er hält sein Wort mit Freuden. Fällt ihm nicht schwer. Für uns ist der Gedanke an Gott oft so kompliziert, so kalt, so theoretisch. Aber heute als Predigtext Johannes 16. Johannes 16 von Vers 22 bis Vers 28 und dann noch Vers 33. Es mag manchmal so passieren, dass aufs Erste mitlesen, lesen Sie bitte in Ihren Bibeln mit, Johannes 16, 22 bis 28, das Erste mitlesen, man sagt, da sind so viele Gedanken hineinverwoben, man kann das in der Kürze nicht richtig gleich verstehen. Das stimmt, zum Bibellesen braucht man Zeit, muss man meditieren können. Darf ich kurz erwähnen, warum das so ist? Diese altkirchlichen Evangelien sind ja geordnet und jetzt schon auf den Himmelfahrtstag. Kommenden Donnerstag. Der Tod Jesu und seine Auferstehung hat Jesus sichtbar weggenommen von seiner Gemeinde. Und das ist immer wieder schwierig. Sie haben auch schon gedacht, wenn ich Jesus anfassen könnte, wenn Jesus sichtbar vor mir stehen würde, wäre das für mich eine Glaubensstärkung. Und Jesus sagt es genau umgekehrt. Dass Jesus sichtbar nicht mehr unter uns ist, hat für uns enorme Vorteile. Die Wirkungsweise Jesu ist viel größer. Weil er jetzt dort wirkt beim Vater, zu Rechten des Vaters. Er spricht ganz anders zu uns. Und auf dem Glauben und auf dem Gebet liegt eine ganz andere Verheißung als vorher, wo Jesus sichtbar unter seinen Jüngern weilte. Und das möchte ich Ihnen heute erklären. Ich lese von Vers 22. Vorher ist ja viel erzählt, das Bild von der Frau, die ein Kind gebiert und die Schmerzen, die Wehen hat und dann die Freude, wenn das Kind geboren ist. Das deutet schon Jesus auf seine Erhöhung, auf seine Himmelfahrt. Und auch ihr habt nun Traurigkeit. Aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Mit der Himmelfahrt beginnt die Freudenzeit der Gemeinde. An dem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Ich habe Ihnen immer gesagt, diese Worte, die Jesus so einleitet, sind nicht altertümlich, sondern das sind von Jesus ganz dick und fett unterstrichene Worte. Wenn das kommt, Amen, Amen. Unumstößlich wahr ist das. Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Amen, Amen. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt die Zeit, dass ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. An jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will oder bitten muss. Natürlich bittet Jesus für uns beim Vater, aber sagt, es ist gar nicht mehr nötig, dein Gebet allein dringt durch zum Vater, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Wenn Sie heute bloß das mitnehmen, wie klar Jesus uns das Geheimnis entschlüsselt. Ich, Jesus. Ganze Herrlichkeit des Vaters liegt in Jesus. Die ganze Vollmacht dessen, was Jesus wirken will, vom Vater in seine Hand gelegt. Und deshalb noch Vers 33. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich habe heute die Predigt überschrieben, wie man mit den Ängsten fertig wird. Ich hätte auch sagen können vom Beten. Es hängt ganz eng zusammen. Für mich hat am eindrücklichsten Fritz von Bodelschwing erzählt, was Beten ist. Der Sohn des Gründers der Anstalten Bethel, der spätere Reichsbischof der deutschen Kirchen, 1946 gestorben, erzählt, wie er als Kind von der Mutter abends, etwa 3 Jahre alt, ins Bett gebracht wurde. Sie schliefen schnell ein, aber dann irgendetwas hat sie aufschrecken lassen in der Nacht. Ein Donner vielleicht. Und dann richteten die Kleinen sich in ihrem Bettlein auf. Was war das? Sie rufen, die Schwester antwortet. Und sie starren in das Dunkel, das sie umgibt. Es wird immer unheimlicher. Und dann sprechen die beiden miteinander. Wir müssen ins Wohnzimmer. Aber sie haben Angst. Da lagen, wie so früher, 2 kalte, ungeheizte Zimmer dazwischen. Und ob die Kleinen die Türklinke aufbringen, ob sie den Weg im Dunkel finden. Aber weil die Angst immer schlimmer wird, nehmen sie ihr Herz in die Hand und dann wackeln sie los in ihre Nachthemdchen. Und durch die erste Türe durch und dann durch das zweite Zimmer. Unheimlich, immer schlimmer wird die Angst. Sie zittern und dann kommen sie in den Flur und da beginnt schon die Freude. Da sieht man das Licht durch die Ritzen der Türe fallen. Und dann geht die Türe auf und der Vater tritt in die Türe, so wie das Bodelschwing erzählen konnte, und nimmt seine beiden kleinen Schätze auf den Arm, streichelt ihnen mit seiner großen Hand über den Kopf und sagt, was wollt ihr denn? Und die sagen bloß, zu dir, Vater. Und dann sagt Bodelschwing, beten heißt, sich aus der Angst der Welt aufmachen und zum Vater gehen. Beten heißt, sehen, wie die Tür sich öffnet und das ewige Licht auf unsere arme, zitternde Gestalt fällt. Beten heißt, sein Haupt neigen, dass die Hand des Vaters, die gute, starke Hand Gottes, sich darauf legen kann. Kind, was wolltest du? Vater, ich wollte doch bloß zu dir. Jetzt habe ich das ein wenig gegliedert nach diesem Schriftabschnitt, den wir hier haben. Und möchte zuerst sagen, wir dürfen beten. Wir dürfen beten. Das ist ein unglaubliches Vorrecht. Man kann die Diskussion ums Gebet führen, wie man will. Hat Beten überhaupt Sinn? Ist das nicht bloß ein dummer Zopf, alten Zeit und so weiter? Hört Gott wirklich Gebet? Also wenn Sie anfangen wollen mit Zweifeln, also ganz selbstverständlich, sagen Sie mir mal, verstehen habe ich das noch nie können. Wie soll Gott mein Beten hören können? Und gleichzeitig betet vielleicht jetzt eine Gemeinde in Buenos Aires und in China. Und wie soll Gott das alles hören können? Es gibt viele Gründe, die mich zweifeln machen, die mich fragen lassen. Ich habe oft in meinem Leben gedacht, interessiert sich denn Gott für meinen lächerlichen Kleinkram, der mich bewegt? Wenn ich die Sorgen ansehe meines Lebens und die Probleme, es lohnt ja kaum, dass ich meiner Frau davon erzähle. Aber sie belasten mich ganz schwer. Will ich den ewigen Gott, den Herr Himmels und der Erde, mit meinem kleinen, blöden Zeug belasten? Hat das überhaupt einen Sinn? Jetzt fällt auf, dass Jesus bei vielen Gelegenheiten immer wieder gedrängt hat zum Beten. Betet, betet ohne Unterlass. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, ihr werdet finden. Ich hätte mal gern jetzt eine Erhebung gemacht, keine Sorgen, machen wir nicht, aber wenn wir das mal prüfen würden, es ist eine Schande, wie wenig wir von diesem großen Vorrecht wahrnehmen. Wir laufen am liebsten zu Hinz und Kunz, wir beschweren uns bei allen möglichen und unmöglichen Leuten, statt dass wir dorthin laufen, wo Hilfe möglich ist, wo wir mit unseren Problemen ernst genommen werden. Gerade wir Christen. Was ist das oft eine Scheu? bis hinein in die Kreise der hauptamtlichen Mitarbeiter der Kirche. Ach, da wird doch meist gar nicht gebetet. Das Normalste wäre doch, dass wir zusammenkommen und beten und unsere Nöte Gott vortragen, statt hier und da zu jammern über das, was uns bewegt. Warum drängt denn Jesus zum Beten? Es ist merkwürdig. Die größte Gabe, die er gibt hier, die wird von uns gar nicht ernst genommen. Und er muss uns richtig drängen. Gott hat eine Schenkungsaktion gestartet und er muss sie anbieten wie Sauerbier. Er muss sagen, na bitte benützt doch, ich will doch Gutes geben. Der Vater wird kein Gutes mangeln lassen, den Frommen. Jetzt nenn doch ihm das, was euch bewegt. Da muss man den Kopf schütteln über sich selber. Warum benütze ich das Gebet nicht mehr und mache nicht mehr Gebrauch davon? Ich sehe einen Grund, warum uns das Beten so schwer fällt. Ein Grund ist zweifellos unser Stolz. Wie ist das bei Ihnen in der Kantine, im Geschäft? Wenn Sie beten und dann lächelt einer und sagt, so, kannst du nicht mal essen, ohne dass du betest? Warum sinnieren wir, warum sagen wir nicht ganz offen, nein, wenn ich nicht den Segen Gottes habe, schmeckt mir es nicht. Warum weiß das nicht jeder, mit dem wir zusammenkommen? Wir können nicht an die Arbeit uns begeben, ohne dass wir Gott um sein Ja bitten. Ich nehme es jedes Mal wieder vor, wenn ich aus der dritten Welt zurückkomme, ich will nicht mehr den Zündschlüssel in meinem Auto rumdrehen. Das gibt es in Afrika nicht. Dass gläubige Leute das Auto starten, ohne vorher zu beten. Es ist auch viel zu risikoreich, viel zu gefährlich, man kann anderen Schaden tun. Auch wenn wir es uns zur Gewohnheit machen würden, alles, was er tut, mit Worten oder mit Werken, das wird alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Ja, ohne ihn, nein, nur in der eigenen Kraft. Ach, ich habe doch schon so viel Falsches und Blödes gemacht, das hat doch gar keinen Sinn. Ich brauche das Beten. Das Beten muss dann mein ganzes Leben umgleiten. Und gerade tätige Leute mit großer Verantwortung, Leute mit einer weiten Begabung, Leute, denen viel anvertraut ist, die müssen mehr beten als andere. Leute, die faul sind, die wollen nicht viel beten. Aber sie sind ja alles aktive Leute, dann kann doch Gott eigentlich nur was wirklich wirken, wenn wir ihn drum bitten. Interessant, was erzählt wird im Neuen Testament. Wie je länger die Jünger mit Jesus zusammen waren, begriffen sie auf einmal, wo das Geheimnis der Kraft Jesu liegt. Und eines Tages sind sie gekommen und haben gesagt, Jesus, du musst mit uns einen Kurs machen. Aber kein Kurs vom Volksbildungswerk über irgendwelche religiösen und theologischen Themen. Du musst mit uns einen Kurs machen, wie man richtig betet. Richtig. Herr, lehre uns beten. Und die Bitte hat Jesus erfüllt und ist das Vaterunser gelehrt. Ist ganz wunderschön beschrieben. Christen sind Leute, die immer besser beten lernen wollen, immer mehr entdecken wollen, was das eigentlich für eine Sache ist. Und im Beten, das muss bei ihnen ein Wachstum sein. Ich bin oft traurig, dass unsere Gebetsgruppen ganz klein sind. Wir sind sehr viel, wenn wir hören, das Predigt hören. Ich freue mich drüber, es ist wichtig. Aber ich wollte noch ein Wachstum bei den Gebetsgruppen erleben. Ich weiß, es wird auch sonst viel noch gebetet, aber es ist etwas Herrliches, wenn man sich gegenseitig stärken kann, im ganz schlichten Miteinander beten, zusammenkommen, seine Nöte einfach Gott vortragen. Und deshalb mein zweiter Punkt, beten macht fröhlich. Also gucken Sie noch mal unser Wort an, Johannes 16, wie Jesus da redet, da fordert er auch auf und sagt, bittet, dass ihr nehmen werdet und so weiter. Und dann steht viel von der Traurigkeit und von der Angst der Welt da, die hier abläuft. Jetzt haben wir heute doch einen schönen Frühlingstag. Vorhin, wie man da vor der Kirche stand, habe ich mich gefreut an den Büschen und Pflanzen und Blüten und an der warmen, feuchten Temperatur. Und jetzt rede ich von Ängsten. Doch, das liegt auf Ihrem Herzen. Es liegt ganz tief in ihnen. Jesus hat immer hineingesehen. Bei Jesus war das auch da. Er hat auch die Schönheiten der Natur gesehen. Wie viele Gleichnisse hat er genommen aus der Schönheit der Welt? Und er sprach immer wieder von den schweren Ängsten. Die Ängste, die wir haben, sind Existenzängste, die ganz tief uns berühren. Schaffe ich das Leben überhaupt noch? Wie an die Wand gedrückt. Ob das Krankheitsnöte sind, Ärger mit Menschen, mit denen wir zusammenleben. Ob das Versagen ist und Schuld. Wenn man plötzlich einmal sieht, wie böse und unzuverlässig wir sind mit unserem ganzen Charakter. Und dann kommt die Angst, wie soll ich das denn alles noch bestehen können? Wer bin ich denn? In der Traurigkeit der Welt, wenn wir der Todesmacht gegenüberstehen, wache Leute spüren, wie unser Leben vom Tod umgeben ist, beten, überwindet Angst, beten überwindet Traurigkeit, beten macht fröhlich. Wenn Jesus von der Freude redet, dass Freude in unser Leben kommt, aus dem Gebet, dass ich mein angstbedrohtes Leben und kaum mehr atmen kann, einfach vor Gott ausbreite. In der Bibel stehen so große Lieder in den Psalmen von der Angst, die zu den größten Zeugnissen der Weltliteratur gehören. So gibt es überhaupt nirgendwo mehr etwas beschrieben von den schweren Empfindungen der Menschen. Und Gott im Gebet ausgesprochen, bittet, heißt im Vers 24, gucken Sie mal an, bittet, in der zweiten Hälfte, bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Nicht bloß das Beten macht fröhlich, sondern das Nehmen. Was nehmen Sie aus Ihrem Gebet heraus? Was empfangen Sie? Jetzt muss ich mal ein Wort zu Ihnen sagen, wie betet man wirksam, dass man wirklich etwas erlebt. Wenn Sie an Gebetsgruppen teilnehmen, wird bei Ihnen ganz rasch auch das blöde Fehlurteil in Ihrem Kopf entstehen, beim Beten muss man irgendwo ganz unnatürliche Worte machen. Nehmen Sie sich vor, dass Sie sagen, ich möchte nie mit frommem Pathos beten. Ärgerlich. Gott will es nicht. Ein Gräuel bei Gott. Manche meinen, Sie müssen viel Bibelworte gebrauchen. Manche meinen, Sie müssen Gott Romane erzählen. Steht nie was drin in den Worten Jesu. Komisch, dass das so fromm klingt. Und manche meinen, das sei der Höhepunkt des Gebets. Vielleicht sind unsere Kirchengebete schuld. Ich weiß, die sind alle viel, viel schöner in den Büchern. Und trotzdem glaube ich, dass ich Jesus recht verstehe, dass er das Schreien der Kinder lieber hat als die wohlformulierten Gebetsworte. Wir brauchen auch nicht alles und jedes sagen, wenn wir beten. Wir brauchen auch nicht von Adam bis Eva bis zur Offenbarung alles durchbeten. Das meinen manche, ach, das ist ein wirksames Gebet, oder ganz schlimm, dass ein Gebet lang sein müsse. Wo steht denn das geschrieben, dass Gott nur lange Gebete erhört? Es gibt auch heute Leute wieder, die üben den Terror aus, dass man Gott nur mit Lobpreis zuerst beginne. Wo steht denn das geschrieben? Natürlich dürfen sie loben, aber sie sollen mit Danksagen vor Gott kommen. Aber es gibt Augenblicke ihres Lebens, wenn sie auf der Intensivstation liegen mit schweren Schmerzen, da können sie nur noch schreien, Herr, erbarme dich. Und so war es beim Schächer, und das erhört Gott auch. Was echt ist, erhört. Jetzt gibt es zwei Stufen von Gebet, und die erwähnt Jesus hier. Er sagt, ihr habt bisher gebetet, also ganz normal gebetet. Bitten, Gott vorgetragen. Und dann gibt es eine zweite Stufe des Betens, und wie geht die? Im Namen Jesu beten. Das sind zwei Dinge. Ich darf zu Gott einfach kommen und etwas beten, aber ich darf auch in seinem Namen beten. Die zweite Stufe ist mehr. Und wenn etwas nötig ist, um wirksam oder erfolgreich zu beten oder dass wir gehört werden, ist ganz entscheidend, dass wir im Namen Jesu beten. Und jetzt sagt Jesus, ihr habt bisher noch nicht in meinem Namen gebetet, aber nach der Himmelfahrt könnt ihr in meinem Namen beten. Ich bin beim Vater in der Herrlichkeit, jetzt dürft ihr eure Bitten in meinem Namen vorbringen lassen. Wissen Sie, was das ist? Im Namen Jesu. Ich mache mal ein Bild deutlich. Bei meiner Frau klingelt ein verschmutzter Kerl und sagt meiner Frau, ich gebe 50 Mark. Sagt sie, du spinnst wohl, ich gebe dir doch keine 50 Mark. Und dann sagt sie, ja, ihr Mann steht mit dem Auto an der Neuen Weinsteige oben und dem ist Benzin ausgegangen und ich habe gesagt mit meinem Rad, ich fahre schön bei der Frau vorbei und hole das Geld und bringe es Ihnen. Ich komme im Namen Ihres Mannes. fällt es meiner Frau bedeutend leichter, die 50 Mark zu geben, damit ich wieder Benzin in mein Auto hineinkriege. Im Namen heißt doch auf eine fremde Rechnung, in einem anderen Auftrag. Und jetzt merken Sie, können Sie Ihre Gebete im Namen Jesu beten? Ihre alltäglichen Sorgen? Ja, natürlich Ihre ganz privaten Dinge, Ihre Berufsnöte, Ihre Familienärger, Ihre Gesundheitsprobleme. Jesus will doch in Ihrem Leben gepriesen sein. Dürfen Sie so beten? Er will doch in Ihrem Leben mächtig wirken, oder haben Sie nie das begriffen, dass Gott Sie ruft, damit Ihr Leben ein Lobpreis Gottes wird? Ja, deshalb dürfen wir im Namen Jesu, mein Herr, das ist doch nicht meine Privatsache, das ist doch dein Problem, wenn ich hier leide. Aber wir können eins nimmer, wir können nicht mehr eigensinnig beten. Wir können nicht selbstsüchtig beten. Wir können plötzlich nicht mehr um böse Dinge beten. Manche unserer Dinge, die wir oft bei Gott im Gebet ertrotzen wollen, das kann manchmal bis zu ganz bösen Dingen gehen. Herr, lass mich gut durch den Zoll durchkommen, nicht? Und so. Dass ich nicht erwischt werde und so. Passen Sie mal auf, was sind unsere Gebete überhaupt im Namen Jesu? Sind Ihre Dinge, die Sie Gott im vorbringen, vor Jesus geklärt? Da steht der Herr ganz groß vor uns und wir sehen auch, wer wir sind mit unserem Versagen, mit unserer Schuld, mit unseren Enttäuschungen. Und das gibt ein echtes Beten im Namen Jesu, dass wir sagen, dein Name werde in unserem Leben geheiligt. Und wir kommen immer auch an der Stunde von Gethsemane vorbei, wo wir sagen, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Es kann oft manchmal anders sein, als mein Gefühl es von dir erbittet und wünscht. Ich saß gestern noch mit ein paar jungen Leuten zusammen und die sagten, bei uns wird viel zu wenig darüber gesprochen, dass Gott wirklich Gebete hört. Ich könnte Ihnen wirklich jetzt lange erzählen aus den letzten Tagen, wie Jesus unerwartet Wunder tut. Ach, ich könnte doch gar nicht anders leben. Ich könnte es doch nicht riskieren, einen jungen Menschen hinauszuschicken in eine gefährliche Umgebung, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass Jesus alle Macht hat und sein Herz in Liebe brennt und er mit seinem Schützen zum Gibt und alles in Bewegung setzt, um uns zu behüten und zu beschützen. Und wenn er etwas Schweres geschehen lässt, dass er eine Absicht damit verfolgt und ein Ziel und dass man danach suchen darf. Wir haben doch einen Gott, der wirkt. Bloß manchmal sind vielleicht unsere Gebetserlebnisse auch ein bisschen zu persönlich, manchmal auch zu intim. Vielleicht wirken sie manchmal auch etwas für den, der gerade durch Zeiten hindurchgeht, wo er meint, der Himmel sei verschlossen, etwas überheblich. Darum sind wir ein bisschen zurückhaltend, alles so hinaus zu posaunen. Aber Sie dürfen es doch auf Schritt und Tritt erleben. Schreiben Sie es in Ihre Bibel hinein oder in Ihr Losungsbüchlein, in Ihr Tagebuch, in Ihren Kalender. Damals habe ich Gott gebeten, dass er hilft. Und das kennen wir, dass Gott uns warten lassen kann. Und doch, wenn wir zurückblicken, müssen wir dann sagen, sein Plan war gut und sein Wille war weise. Da hat Jesus diese Garantie darauf gelegt, die noch viel wirksamer ist als die Garantie aller Geschäfte, wo Sie sonst eine Uhr kaufen, Elektrogeräte und sonst wo. Eine zeitlich unbegrenzte Garantie, wahrlich, wahrlich, Amen, Amen, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen wird er es euch geben. Wenn meine Gebete durch Jesus geläutert sind, auf ihn hinbestimmt, auf die Sache seines Reiches, er wird es euch geben. Eine so einfach unverklausulierte Garantie, ganz grandios, ohne lange Fußnoten, einfach direkt ihnen zugesagt, beten macht Freude. Und was erlebt man da? Wie hat man schon schwere Geschicke beeinflussen können? Wir werden mal in der Ewigkeit staunen, wie die Gebete der Gläubigen die Weltgeschichte bestimmt haben. Allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob unseren Häuptern aufzuhalten. Was ist das? Wir haben neulich Sie gebeten, Blick auf Pro Christ, beten Sie jeden Tag für Menschen. Reden Sie mal gar nicht, beten Sie nur für Menschen. Wenn Sie das treu tun, werden Sie staunen, was rauskommt. Auch für schwierige Menschen in Ihrer Familie. Das kindliche Gebet, das direkte Gebet, das hat der Herr lieb. So wie ein Kind. Die Mutter versteht es beim Kind schon, wenn ein Kind noch gar nicht reden kann, was Kind will. Und der Vater weiß, was wir wollen. Wir dürfen unkompliziert beten. Unser Gebet soll, wenn es echt ist, immer einfacher werden. Das ist das Schönste. Und noch das Letzte. Da weichen alle Ängste. Da weichen alle Ängste, wie man mit der Angst fertig wird. Ich will gar nicht viel über die Angst reden. Es hat ja so ein moderner Maler mal ein Bild gemalt von einer modernen Stadt mit Hochhäusern. Und da sind geballt die Häuser alle zusammengestellt zu einer so modernen Stadt am Ende des 20. Jahrhunderts. Und über allem ist eine schwarze Spinne mit ihren Krallen. Und die hat alles umfangen. Und das ist so ein Ausdruck von der Angst. Man versteht das heute nicht. Wir haben gerade Gäste aus Südafrika da, die sagten, sie seien gestern durch die Kaufhäuser gegangen, selbst aus Südafrika, das ja immer noch ein Paradies ist, sagt, wir können nur den Kopf schütteln, was bei euch alles da liegt, was man gar nicht braucht, Überfluss an allem. Und Angst, ganz tief, ganz einfache Angst, Berufsangst, Krankheitsangst, Existenzangst, Angst ums Zusammenleben, um den Frieden der Familie, mit den Lieben. Und man kann es oft gar nicht aussprechen. Da kann man nicht mehr schlafen, Schweiß tritt auf die Stirn. Man leidet unter der riesengroßen Überforderung. Die Prüfungen sind alle zu schwer. Ich schaffe das alles nicht. Man nimmt sich viel zu viel vor. Und Jesus versteht uns und spricht davon, in der Welt habt ihr Angst. Ja, so ist, ihr habt ganz viel Angst. Du hast Angst. Aber sei getrost. In diesem Wort steckt viel, viel mehr drin. Sei fest, unbeweglich. Zapple nicht und zittere nicht. Du kannst ganz fest auftreten, nämlich blicke auf mich. Und jetzt wissen Sie, warum der Bodelschwing da so schön gesagt hat, was beten ist. Aus der Dunkelheit zitternd in das Licht treten, wo die Hand des Vaters auf unseren schwachen Kopf gelegt wird. Und das ist das Größte beim Beten. Ich darf Audienz haben bei dem ewigen, großen Gott, der viel, viel größer und gewaltiger ist, als ich verstehen kann. Heute am Sonntag Rogate betet. Wieder merken, ich will so oft wie möglich eintreten in diesen Frieden, dass Sie mitten im Geschäft Ihrer Sekretärin sagen, nächsten 5 Minuten lassen Sie kein Telefon durch. Ja, wer kommt denn? Wir haben ein wichtiges Gespräch. Und dann reden Sie mit dem Herrn aller Herren und legen Sie es einfach in seine Hand und sagen, Herr, wie du das hinausführst, ich weiß nicht mehr. Ich kann dir keine Ratschläge mehr geben, aber es ist deine Sache. Amen. Und dann wissen Sie, dass er, der Herr, drüber steht über Ihrem Leben und Sie dürfen sich bergen in ihm. Da sagt Jesus, ich habe diese Welt überwunden. Es ist eine tückische Welt. Wir dürfen es auch im Frühling nicht vergessen. Eine Welt, die uns Todesschmerzen machen wird, die uns oft verwunden wird, wenn sie uns liebe Menschen wegreißt, die uns auch viel Enttäuschung bereitet. Das gehört zu diesem Leben dazu. Es ist ein Leben in der Welt, die von Gott losgerissen ist. Und diese Welt ist immer wieder so, dass sie auch selber uns von Gott losreißt. Wir sind immer wieder in Gefahr, die Verbindung zu verlieren. Und dann kommt die Angst. Und dann dürfen wir aus der Angst der Welt vor Jesus, den Herrn, treten und alles ihm sagen, ich habe diese Welt überwunden, sagt er, ich habe gesiegt. Nichts kann dich mehr verklagen. Kein Tod kann dich mehr aus der Hand Gottes reißen. Nichts kann dich mehr so ängstigen, dass du diese Verbindung mit mir verlierst. Ich bin doch bei dir, ich halte dich, ich lasse dich nicht los. Das können Sie nur im Gebet lernen. Und im Gebet erfahren und entdecken. Mut und festes Auftreten ist nötig. Tapfer sein, tapfer. Fröhlich vorwärts gehen. Das Gebet macht uns doch nicht untätig, im Gegenteil. Das Gebet macht uns mutig, kühn. Amen.